Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Eviden. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Expanding Utilities. We're back. Es ist 2025 und wir legen in 2025 nochmal ordentlichen Zahn zu. Sowohl in den Themen, die wir uns anschauen, die wir diskutieren werden, als auch mit unseren Gästen. Und heute tauchen wir in das spannende Thema der digitalen souveränen Infrastruktur ein und ich habe zu Gast Andreas Reisenauer, Vice President Digital Infrastructure bei der Elia Group. Hallo Andreas.
Hallo Simon.
In dieser Funktion, Andreas, leitest du die digitalen Transformationsinitiativen von Elia und 50 Hertz und spielst damit aus meiner Sicht eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Implementierung digitaler Lösungen und bei der Erreichung der Digitalisierung der Energiewende oder Digitalisierung im Stromübertragungsnetz in Deutschland. Bei 50 Hertz, Elia, ein Unternehmen, das nicht nur das Stromübertragungsnetz im Norden und Osten von Deutschland betreibt, sondern eben auch in Belgien und eine Schlüsselrolle bei der Integration erneuerbarer Energien spielt.
Ja.
Ich habe das recherchiert, über 10.000 Kilometer Höchstspannungsleitungen und das ambitionierte Ziel 2032 100% erneuerbare Energien sicher ins Netz zu integrieren und seid damit ganz klar ein Vorreiter der Energiewende. Und ich glaube, über eine Vorreiterfunktion werden wir im Verlauf des Gesprächs auch nochmal sprechen. Du bringst eine umfassende Expertise in diesem Bereich mit. Wir haben das recherchiert. Du warst mal CTO bei Edge Gravity von Ericsson. Dort das Edge Cloud Produkt aufgebaut. Dann vorher einige Jahre bei AT&T. Also der Aufbau großer, komplexer Infrastrukturen, digitaler Infrastrukturen, das zieht sich durch deinen CV. Das ist dein Thema, oder?
Ganz genau, ja. Internetinfrastrukturen, Cloud-Infrastrukturen faszinieren, beschäftigen mich die letzten 30 Jahre, ja.
Als ich den Podcast in unserem letzten Gespräch erwähnt habe, kam es von dir wie aus der Pistole geschossen. Dein Thema ist digitale, souveräne Infrastruktur, on point, sehr spezifisch. Das ist dein Thema, dein Profil. Kannst du uns sagen, was das ist?
Ja, ich versuche es mal zu unterteilen. Gerade jetzt aus der Stromnetzinfrastruktur versuche ich das Thema Souveränität immer sehr einfach zu beantworten. Ein Politiker oder ein Executive möchte nicht in der Öffentlichkeit und in der Public stehen und sagen müssen, ich muss auf Microsoft oder auf einen anderen großen Anbieter warten, um das, um den Strom, das Licht in Deutschland wieder anzuschalten. Also das bedeutet für mich Souveränität. Ja. Souveräne digitale Infrastruktur, gerade aus dem Kontext einer Stromnetzinfrastruktur betrachtet, was eine nationale kritische Infrastruktur bedeutet, ist eben genau diesen Souveränitätsaspekt auf das Stromnetz beziehungsweise die notwendige digitale Infrastruktur angepasst. Wir wollen nicht abhängig sein von jemandem, ja, um das Licht an- und ausschalten zu können. Sehr einfach.
Sehr einfach. Im Kontext der Energiewirtschaft. Ihr wollt die Energiewende aktiv mitgestalten bei Elia 50 Hertz. Das bringt eine Menge Anforderungen. Ich meine, Energiewende bedeutet, ich habe volatilere Stromquellen, als ich sie vielleicht heute noch habe oder früher noch hatte, durch größere Kraftwerke, in Zukunft mehrere oder viel mehr statt wenigen Kraftwerken, ganz viele erneuerbare Energien. Das bringt Volatilität, das bringt einen enormen Steuerungsaufwand, das bringt eine Menge Daten. Ist das der digitale Teil der Infrastruktur, den wir brauchen, um mit dieser Situation umgehen zu können?
Ich komme nicht aus der Energiewirtschaft, aber versuche sie natürlich zu verstehen, um gerade Digitalisierung als Enabler dafür anzuwenden. Und sehr vereinfacht, wenn ich mir anschaue, was die Energiewende, aber nicht nur die Energiewende, sondern auch die Elektrifizierung der verschiedenen Industrien bedeutet, resultiert das in Summe in einer großen Flexibilität. Ich habe eine Flexibilität in der Energieerzeugung, ich habe eine große Flexibilität in der Power Consumption. Wenn ich das zusammenbringe, muss ich das lösen. Das heißt, die Anforderung auf ein Stromnetz, diese Flexibilitäten zu managen, kann ich nur mit einer Intelligenz beziehungsweise mit einer sophisticated control plane, in einem IT-Jargon gesprochen, lösen. Wenn ich das dann runterbreche auf die verteilte, auf den verteilten Aspekt der Stromnetzinfrastruktur, bedeutet das eben, dass ich Daten, sehr vereinfacht gesagt, sehr verteilt verarbeiten und auch darauf reagieren kann. Also wenn ich eine Smart Meter Infrastruktur mir anschaue, wenn ich mir das Thema OT-IT Convergence anschaue, wo Daten erzeugt werden und wo sie für eine Steuerung dann auch benötigt werden, um diese Flexibilität zu ermöglichen, ja, resultiere ich eben genau in diesem Thema.
Was spielt IT-OT-Konvergenz, oder ist das auch irgendwie ein Buzzword oder so, was spielt das für eine Rolle für dich beim Aufbau einer souveränen digitalen Infrastruktur?
Ich versuche mal aus meiner Sicht das Thema OT-IT zu beschreiben. OT, und ich spreche immer aus einer IT-Sicht, OT ist für mich eine typische Appliance, wo ich über den kompletten Stack etwas in einem Dedicated Device, in einer Appliance implementiert habe. OT-IT-Convergence ist, dass OT eben zu IT wird. Das heißt, diese Appliance, die vertikal integriert in einer Box sozusagen ist, sich aufspaltet. Das heißt, ich habe mit dem Aufspalten habe ich den Aspekt der Applikation, der Daten aus einer IT-Sicht und der IT-Infrastruktur. Das heißt, OT-IT-Convergence bedeutet, dass OT zu IT wird. Und damit muss ich verstehen, was bedeutet IT in der einfachen Unterscheidung IT-Applikation versus IT-Infrastruktur. Wenn ich mir dann anschaue, wo OT im Moment im Einsatz ist, in diesem sehr verteilten Aspekt in den Umspannwerken, dann muss ich diesen Aspekt eben genau auf die IT anwenden. Jetzt genau aus einer IT-Infrastruktur habe ich hochverteilte IT-Infrastruktur, aber eben als eine IT-Infrastruktur, keine Insellösung. Das ist über ganz konkret bei der 50 Hertz haben wir Größenordnung 100 Standorte derzeit. Das wird noch weitergehen. Und die IT-Infrastruktur über diese 100 Standorte muss eine sein im Sinne von einem Management, von den IT-Services, die verfügbar sein müssen. Ja. Und dieses Thema OT-IT, ich versuche es zu beschreiben, aber dieses Thema OT-IT-Convergence bedeutet eben genau das, dass ich eine IT-Infrastruktur als eins betrachte und so aufbaue, hochverteilt, um eben Applikationen und aber auch Daten, die hochverteilt sind, aggregieren zu können, verarbeiten zu können, um letztendlich einen Regelkreis darüber, über diesen hochverteilten Aspekt sicherstellen kann.
Also was du sagst ist, ich brauche eine IT-Infrastruktur und das, was ich heute OT nenne, wird in Zukunft IT und findet auf dieser Infrastruktur statt.
Genau.
Das gehört zu dieser IT-Infrastruktur. Das muss eine unglaubliche Herausforderung sein, auch für 50 Hertz, sowas aufzubauen. Wie geht dir das an?
Das ist nicht nur für die 50 Hertz, sondern ich glaube für jeden TSO, DSO in Europa eine Herausforderung. Mein Eindruck, und wie gesagt, ich bin jetzt seit 3, 3,5 Jahren in der Energiewirtschaft, sehe das immer aus einer IT oder aus einer Digital, aus einer Cloud, Cloud-Sicht. Und wie wir es angehen, du hast den Stand, den du jetzt hast, deine Current IT. Und du musst dir überlegen, aus einem evolutionären Ansatz her, revolutionären Ansatz funktioniert nur sehr selten, aus dem evolutionären, wie entwickle ich das weiter, wie modernisiere ich das? Und da auch reasonable steps, ja, wie kann ich das modernisieren? Da muss ich mir überlegen. Bei der Elia-Gruppe in diesem Kontext haben wir auch einen sehr großen Schritt gewählt, dass wir hingehen und sagen, wir müssen einen sehr großen Schritt machen und haben uns entschlossen, die Elia Group Digital Platform EDP aufzubauen, was im Kern letztendlich eine Private Cloud ist, um mal Buzzwords zu verwenden, eine Private Cloud PaaS Plattform, eben für kritische Infrastrukturen. Das bedeutet, Stealing with Pride, schauen wir die Hyperscaler, wie große das machen und das runterskaliert auf das, was wir brauchen. Also ich habe eine Infrastruktur, auf der deutschen Seite haben wir 100 Standorte, auf der belgischen Seite ca. 800 Standorte, um ein Land oder einen Teil eines Landes abzudecken. Und da muss ich überlegen, okay, wie baue ich jetzt so eine Private Cloud PaaS Plattform, um genau diesen Anforderungen zukünftig gerecht zu werden. Und wir sind haben eine Aufbauphase bis 2026, sind da ungefähr in der Hälfte, haben unseren MVP gelauncht, um eben moderne IT-Infrastruktur oder anders gesagt Cloud-Services, aber eben in einem Private-Umfeld mit dem Souveränitätsaspekt, den ich erläutert habe, aufzubauen. Wir werden das bis 2026 in dem ersten Schritt abschließen, weil Modernisierung der IT-Infrastruktur über den gesamten Company-Stack ist ja nur ein Schritt. Ich muss die Modernisierung der Applikation, ich muss die Veränderung in dem Stromnetz, wir haben das Thema OT-IT angesprochen, mit berücksichtigen. Und mit der Modernisierung der IT-Infrastruktur treiben wir auch ein Stückchen weit dieses Thema Digitalisierung eines Übertragungsnetzbetreibers. Vielleicht dazu auch nochmal ein Aspekt. Natürlich versucht man Dinge, die irgendwo schon auf der Welt oder gelöst sind, nicht nochmal zu lösen. Aber dieses Thema Digitalisierung einer hochverteiltesten kritischen Infrastruktur gibt es sehr, sehr wenige Beispiele, wo man sagt, okay, ich mache es genauso, weil es ist schon mal gelöst worden. Deswegen von der Empfindung her und von der Wahrnehmung her, ja, das Thema Digitalisierung erwischt jetzt auch, viele Industrien hat es erwischt, erwischt jetzt auch die Energiewirtschaft, erwischt auch die Übertragungsverteilnetzbetreiber. Und wir sind, glaube ich, eine der ersten, die das wirklich at that scale angehen. Alle anderen brauchen das auch. Deswegen bin ich sehr confident, dass wir das nicht nur für eine Elia Group, ja, 50 Hertz Elia Transmission Belgium, sondern hoffentlich auch ein Stückchen weit zur Lösung von der gesamten Industrie auch beitragen.
Da schließen sich für mich ganz viele Fragen an. Wir haben zum Glück noch ein bisschen Zeit. Aber die erste, die ich vielleicht einfach so einfach stellen möchte, ist, macht ihr damit Elia 50 Hertz nicht nur zu einem Technologieunternehmen, vom Übertragungsnetzbetreiber zum Technologie? Weil die Technologie muss aufgebaut werden. Ihr braucht das Talent, um die Technologie aufzubauen. Ihr braucht die IT-Infrastruktur, auch die Rechenzentrumsleistung, die physikale Infrastruktur. Der Strom wird vielleicht nicht das Problem sein für 50 Hertz. Aber da, ich meine, auch heute habt ihr natürlich IT und eine IT-Plattform, aber at that scale. Und wenn du sagst, mit anderen TSOs, DSOs vielleicht später auf der Plattform, wie sehr wird da 50 Hertz Elia zum Technologieunternehmen?
Wir sind ein Stromnetzunternehmen. Im Rahmen der Digitalisierung müssen wir ein Problem lösen. Ja, also versucht das realistisch zu sehen. Das war darüber, wie jedes andere Unternehmen auch zu einem Technologieunternehmen wird, fällt da immer der Spruch von Marc Andreessen ein, der häufig zitiert wurde, oder der Spruch, der Artikel im Wall Street Journal 2012, every company will become a software company. Mhm. Ja, auch ein TSO, DSO wird es werden, auch wenn viele Leute das nicht so sehen, werden wir uns, glaube ich, auch zu einem Technologieunternehmen entwickeln müssen, um auch in Zukunft mit der Energiewirtschaft und so weiter auch verlässlich Strom liefern zu können, werden wir zu einem Technologieunternehmen werden müssen. Aber one step after the other. Wir haben ein konkretes Problem zu lösen. Ja, das versuchen wir zu lösen. Was sich dann daraus ergibt, schauen wir mal.
Okay. Du hast gerade eine Silicon Valley-Größe zitiert, da kann ich mithalten. In unserem letzten Gespräch hast du aus der gleichen Gruppe heraus vielleicht Ben Horowitz mit The Hard Thing About Hard Things zitiert. Also ein Buch, das sich, wir brauchen kein Startup- oder Business-Literaturkreis gründen, aber vielleicht so viel, das beschäftigt sich mit unvorhersehbaren Herausforderungen von Veränderungen und den Führungsentscheidungen, die man daraufhin irgendwie treffen muss. Wenn wir das auf die digitale Transformation der Energiewirtschaft in Deutschland übertragen, was sind die harten Dinge bei der Umsetzung von EDP vielleicht konkret für euch, bei dem Aufbau der souveränen digitalen Infrastruktur, die damit ja stattfindet, mit denen du dich konfrontiert siehst?
Was Ben Horowitz im Kern in seinem Buch ja beschreibt, ist, du musst wirklich die ganze Zeit sehr fokussiert auf das eigentliche Ergebnis sein. Also sprich, in dem Fall ein Unternehmen, ein Startup aufzubauen und unter anderem vor auch harten Entscheidungen, ja, auf diesem Weg mit dem ganz klaren Fokus auf diesem Ziel, ein Unternehmen aufzubauen, erfolgreich zu machen, dich nicht vor harten Entscheidungen scheuen. Gemappt auf das, was wir machen, ist, wir haben nicht unbedingt das Umfeld, die Regulatorik, um das zu erreichen. gerade im IT-Bereich, Vergaberecht, Sektorenverordnung und so weiter und so fort. Ja. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, ja, um das hinzubekommen. Nichtsdestotrotz ganz klarer Fokus auf das Ergebnis, auf das Ziel. Wie gesagt, im Vergleich mit dem, was Ben in seinem Buch beschrieben hat, ganz klarer Fokus auf die Digitalisierung, digitale Transformation, ja, und die Hürden, die da sind, ja, versuchen zu nehmen, aber auch, ich glaube, das ist auch nochmal ein Appell, ja, an die Entscheidungsträger oder auch den Gesetzgeber, diese Hürden ja auch zu helfen, aus dem Weg zu räumen. Ja. Ansonsten dauert es einfach alles viel länger und wird alles sehr viel teurer. Ja.
Du hast das Vergaberecht erwähnt, das sicherlich für dich im Kontext von ich brauche Talente, ich brauche Fähigkeiten, ich brauche Technologie, du brauchst eine große Plattform auf, du kannst viel mit Open Source arbeiten, viel auf Open Source setzen, aber die Frage auch da auch wieder, wie schaffe ich es, die richtige Technologie irgendwie in mein Ökosystem zu integrieren vielleicht? Gleichzeitig gibt es neben dem Vergaberecht ja noch eine ganze Menge Regulatorik, mit der du dich konfrontiert siehst. Ne? Also wir haben jetzt das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, also mit dem Ziel, den Einsatz intelligenter Messsysteme zu fördern, moderne Kommunikationsinfrastruktur, um die Energieversorgung transparenter zu machen, effizienter zu machen. Gleichzeitig hast du alles, was sich mit Kritis und Sicherheit in Kritis beschäftigt, NIS 2, CER, also Resilienz kritischer Einrichtungen, alles mit dem Ziel, die Widerstandsfähigkeit digitaler Infrastrukturen zu stärken. Ist es jetzt Fluch oder Segen, die Regulatorik? Weil das eine auf der einen Seite vielleicht deiner Mission, digitale souveräne Infrastruktur zu schaffen, ja zuträglich ist ein Stück weit, dass wir das regulatorisch enforcen. Gleichzeitig du dich aber auch dadurch ein Stück weit wie mit Vergaberechtsthemen gelähmt, verlangsamt oder ja blockiert siehst.
Ich glaube, du kannst nicht etwas aufbauen, etwas fördern, also wie auch ja eine Pflanze, die wachsen muss und so weiter. Ja, das schaffst du nicht rein mit deiner Regulatorik, mit Regeln. Du musst auch von der Enablement-Seite da dran gehen und das vermisse ich sehr stark. Ich glaube, wir sind hier in Europa etwas hinterher, freundlich formuliert, ja, hinsichtlich der digitalen Infrastruktur, der digitalen Kompetenz. Und ja, sind dominiert von den Hyperscalern, amerikanischen, aber auch chinesischen Hyperscalern. Gerade mit dem, was ich gesagt habe, hinsichtlich der Souveränität, ist das etwas, wo wir gerade von der Enabling-Seite und nicht von der Regel- und Regulatorik-Seite noch sehr stark dran arbeiten müssen. Das betrifft, glaube ich, alle in Europa, aber jetzt gerade für das Thema Energiewende, da hat es, glaube ich, noch eine besondere Bedeutung. Und darüber hinaus, weil das Thema Digitalisierung für die Energiewende ist ja etwas, was ich nicht nur für Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber denken muss, sondern was ich wirklich aus einer nationalen oder regionalen, also sprich aus einer deutschen oder belgischen oder aus einer europäischen Sicht sehen muss, weil souveräne digitale Infrastruktur, ja, brauche ich nicht nur für das Stromnetz, sondern brauche ich für alle kritischen Workloads, um ja ein Land am Laufen zu halten. Ja. Und haben wir neben dem Strom das Thema Wasser, Abwasser, Frischwasser, wir haben das Thema Heat in jeglicher Form, wir haben das Thema Transport, ja, als eigenes Beispiel auffüllen. Also wir müssen es etwas weiter sehen, ja, wie gesagt, das auch im Kontext Enablement. Ja, wie schaffe ich das, ja, sowas zu enablen? Das schaffe ich nicht über eine Regulatorik.
Wenn du so die anderen kritischen Infrastrukturen beschreibst, wie nimmst du da die Zusammenarbeit wahr auf einer nationalen, auf einer deutschen oder auf einer europäischen Ebene? Es gibt ja viele Initiativen. Gaia X kennen wir alle und die Bindestrich X Projekte und Programme, die daran anschließen oder anknüpfen. Wie nimmst du das wahr und wie ist da die Zusammenarbeit?
Also es gibt sicherlich, wenn du jetzt gerade Gaia X sagst, Versuche der Zusammenarbeit, aber ich versuche das immer im Ergebnis zu beurteilen. Und wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, auch gerade mit Gaia X, ist die Zusammenarbeit nicht die, die es sein sollte. Sagen wir mal, ich versuche es freundlich.
Es ist der 3. Februar 2025 in Deutschland. Wir sind mitten im Wahlkampf und das war eine sehr politisch korrekte Antwort, Andreas.
Danke dir. Ja, genau, super. Also lange Rede, kurzer Sinn, auf den Punkt zu kommen. Muss die Zusammenarbeit eine ganz andere sein. Und ich glaube, es muss immer einen Vorreiter geben, ja, der das versucht zu tun, an dem konkreten Anwendungsfall, an dem konkreten Beispiel, an dem konkreten Need, aber nicht gerade über das Thema nationale kritische Infrastrukturen denke. Glaube ich, braucht es auch eine Regulierer, eine Regierung, Entscheidungsträger, die das wirklich auch als Teil einer nationalen kritischen digitalen Infrastruktur sehen und dort auch eine Zusammenarbeit ermöglichen, enablen. Wir brauchen eine digitale Infrastruktur für unsere Regelzone. Wenn ich alle Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland eine 4 anschaue, dann decken wir über ein paar hundert Standorte, ein paar tausend Standorte das gesamte Land ab. Wenn ich mir die anderen Grundversorgungen anschaue, dann habe ich eine sehr große Überdeckung. Das besprechen wir zum Beispiel gerade in Belgien, wo es die Überdeckung von den Grundversorgern und darüber hinaus gibt. Was ich damit sagen möchte ist, neben dem Vorreiter sollte es genau dieses Zusammenarbeiten, enablen Zusammenarbeiten, ja, für eine nationale, hochverteilte digitale Infrastruktur geben, die ich aber derzeit auch in Deutschland nicht sehe. Im Vergleich, in Belgien sind wir da weiter. Ja, dort gibt es auch das Enablement, die Förderung genau dazu. Ja.
Also wenn ich deinen Ausführungen lausche, Andreas, dann nehme ich wahr, dass ihr euch als Vorreiter in dieser Aufgabe seht und auch als Vorreiter für eine Zusammenarbeit für den deutschen Teil. Stimmt es?
Das stimmt, ja, genau. Wenn ich das vielleicht ein bisschen ausführen könnte, was ich mit Vorreiter meine. Ausgehend von diesem Punkt Modernisierung der IT aus den genannten Gründen, daraus abgeleitet Modernisierung der IT-Infrastruktur, zu dem Punkt komme, was bedeutet eine Private Cloud PaaS-Plattform? Dann findet man heute auf dem Markt etwas, was ich unter Enterprise Cloud bezeichne, das aber nicht darauf ausgelegt ist, diese Skalierung hochverteilt hinzubekommen. Also meistens Enterprise Cloud, ich habe es in einem Data Center, habe die Standardlösung und so weiter und so fort. Das würde für uns nicht funktionieren, auch aus einem Financial Scaling heraus, wird einfach sehr teuer werden, aber auch gerade mit dem Thema Souveränität in Konflikt treten. Das heißt, du musst dir überlegen, und muss das angehen, was bedeutet und wie baue ich konkret eine Private Cloud PaaS-Plattform, nicht nur von der Technologie her, Technologie ist nicht statisch, sie entwickelt sich konstant. Das heißt, wie muss ich mein Tech-Stack konstant weiterentwickeln? Wie sieht die Organisation dazu aus, die das auch bewerkstelligen kann? Ich schaffe das nur in einer Produktorganisation, in der klassischen Projektorganisation, schaffe ich so etwas gar nicht. Das heißt, Vorreiter, genau auch diese nicht einfachen Fragestellungen, ja, anzugehen und versuchen, in dem ersten Schritt, was ich gesagt habe, bis 2026, konkret zu lösen und konkret auch zu beweisen, ja, dass es möglich ist. Darüber natürlich auch die Attention und auch die Einsicht und auch anfassbar, ja, den Beweis zu bekommen, ja, es geht. Ja, ich sag's jetzt mal so, wir müssen keine digitale Kolonie sein, sondern können dieses Thema Eigenständigkeit, Souveränität, gerade hinsichtlich kritische Infrastruktur, können wir hinbekommen.
Aber auch ihr, wenn ich mir die Frage erlauben darf, Andreas, auch ihr müsst ja von einem Status quo kommen, der das nicht hergibt. Auch ihr habt eine, nicht fragmentiert, aber vielleicht partikularisierte Infrastruktur. Du hast schon ausgeführt, es gibt 100 Standorte. In nicht allen siehst du das, was du IT nennen würdest heute, sondern du hast das klassische Bild von einer isolierten OT, die strategisch geöffnet werden muss für eine IT-Infrastrukturplattform. Gleichzeitig wird es sicherlich in einem, also mindestens stelle ich mir vor, im belgischen Perimeter andere Infrastrukturvoraussetzungen geben als im deutschen Perimeter und dann wiederum viele Applikationen, die auch Reifegrad erreichen müssen, ein Stück weit, um auf dieser Infrastruktur zu funktionieren, ab einem gewissen Punkt in einfacher Sprache formuliert, woher kommt ihr und wie gehst du damit um, dann auch deine Organisation und deinen Status quo an Infrastruktur mitzunehmen auf diese Reise bis 2026, wo ihr jetzt im MVP auf der Hälfte seid, heißt ja MVP noch nicht, alles ist auf der neuen Infrastruktur, sondern ich zeige, dass die neue Infrastruktur funktioniert. Das heißt, dieser Teil irgendwie vom Status quo hinzukommen auf die neue Infrastruktur, der steht dann jetzt an, oder?
Du sprichst jetzt aber nochmal das Thema Transformation an, also sprich, dass dieser Weg von dem Stand, wo wir heute sind, wo wir hin wollen, hin müssen, eine Veränderung bedeutet. Wie verändere ich das, was ich heute habe, mit dem Thema Modernisierung der derzeitigen IT-Infrastruktur, mit der OT-IT-Converge, also OT wird zu IT. Das ist ein Aspekt für sich, komme ich gleich nochmal drauf zu. Wichtig ist aber, bei einer Transformation aufzuzeigen und konkret auch unter Beweis zu stellen, wo will ich hin? Und dieses Thema Private Cloud PaaS-Plattform, das unter Beweis zu stellen und damit auch, ich möchte nicht sagen North Star, aber eine Zielrichtung auch konkret anfassbar hinzustellen, ermöglicht dir überhaupt eine Transformation. Also sprich, du siehst, wo du hin möchtest, dass dieses Thema Transformation ein Aspekt on top of this ist. Ja, mit dem ganzen Aspekt der Unsicherheit musst du als solches angehen. Also was meine ich damit? Wir haben zum Beispiel, oder jeder spricht von Digital Substation. Ja, so, was bedeutet Digital Substation im Konkreten? Wenn ich dort sehe, dass Workloads, die eine Anlage steuern, die derzeit in dedizierten Appliances sind, in der Digital Substation ultimativ heißt Anfang der 30er Jahre, auf einer regulären IT-Infrastruktur laufen, sind das Fragestellungen, die der ich mich annähern muss. Das kann ich nicht von heute auf morgen, auch selbst mit den Herstellern und so weiter, ja, kann ich mir nicht von heute auf morgen lösen. Das heißt, ich muss diesen ersten Schritt machen, was ich gerade mit EDP und 2026 bezeichnet habe, um mich zum Beispiel auch einer Lösung von Digital Substation mit Real-Time below 1 millisecond Workloads annähern kann. Also was ich sagen möchte ist, das eine Thema, digitale souveräne Infrastruktur, Private Cloud PaaS-Plattform, Vorreiter sein, um es konkret unter Beweis zu stellen, aber auch realistisch bleiben, dass das aus einer Transformationssicht nur ein erster Schritt sein kann. Aber wenn ich diesen ersten Schritt nicht mache, ja, werde ich nie dahin kommen. Und ich habe große Befürchtungen davor, ja, wenn wir diesen ersten Schritt nicht machen, ja, und dann auch den zweiten Schritt machen können und so weiter, dass wir irgendwann von der Zeit her vor Schritt 5 stehen, Digital Substation, aber Schritt 1 und 2, 3, 4 noch gar nicht angegangen sind. Ja, und dann wird das ganze Thema auch Energiewende, ja, Net Zero 2050, wird nicht 2050, sondern später, deutlich später. Ja.
Wer Souveränität sagt, Andreas, der meint irgendwie auch Sicherheit. Mhm. Wer Souveränität sagt, der meint, ich habe ein hohes Level an Sicherheit. Jetzt ist es so, du sagst, ich habe eine IT-Infrastruktur, eine digitale souveräne Infrastruktur in der Zukunft von 50 Hertz, vielleicht schon 2026. Und alles, was ich tue, arbeitet auf dieser IT-Infrastruktur, meine Applikationen, meine Daten gehen auf dieser IT-Infrastruktur. Dann hast du natürlich eine ganze Menge Angriffsvektoren, insbesondere auch im Teil, den wir heute OT nennen würden, der vielleicht isoliert ist, der physikalisch auch angreifbarer ist als eine klassische Office-IT-Situation. Du hast ganz weit gefasste Angriffsvektoren, die dann in dem Moment, wo du die IT-OT-Konvergenz erreicht das mit deiner Infrastruktur, die darauf einschlagen. Wie geht ihr damit um? Wie sehr beschäftigt dich das Thema Cybersicherheit?
Keine Frage, ist ein dauerhaft präsentes Thema. Ja, Aber das muss man runterbrechen, was das konkret bedeutet. Und nur mal von der technologischen Sicht her. Wir hatten bisher von der Technologie her, aber bisher ist schon eine Weile her, von der Sicherheit immer den Perimeter-Ansatz, der sich jetzt verändert. Wie segmentierst du die verschiedenen Layer deines Tech-Stacks, wenn wir jetzt nur auf Technologie-Seite, wie segmentierst du die verschiedenen Layer deines Tech-Stacks und segmentierst, isolierst und wie regelst du den Zugang ja zu diesen verschiedenen Layern? Ich möchte aber gar nicht so sehr auf den Technologie, auch wenn er hochrelevant ist. Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass Security etwas ist, wo ich ständig daran arbeiten muss, respektive, es ist wie ein Rat Race. Es ist immer die Frage, wer ist schneller? Das heißt, du musst schauen, dass du von der Organisation, sprich Menschen, die damit arbeiten, konstant dran denken, eine Security und Angriffsvektoren, deinen Tech-Stack konstant weiterentwickelst und nicht denkst, du bist irgendwann fertig oder so. Ja, so, ich glaube, da kommt, ist der relevante Punkt, was auch ein Stückchen weit mit diesem Transformationsaspekt einhergeht. Du bist nie fertig. Und das ist, glaube ich, super wichtig, gerade für Security. Ja, you're taking the latest concepts and constantly evolve on that, but you always try to be faster als andere, ja, und dich daran ständig weiterzuentwickeln, ist, glaube ich, der Kernaspekt. Wie gesagt, the latest ist Zero Trust derzeit, wird nicht das letzte bleiben. Ja.
Wie müssen wir uns die Beschäftigung, deine Beschäftigung mit dem Thema Cybersicherheit in so einem großen Vorhaben vorstellen?
Ich versuche das mal so zu beantworten. So wie du gefragt hast, ist Cybersecurity so ein separates oder additional topic und so weiter, was ich betrachten muss und so. Das ist für mich anders. Ja, es ist jeden Tag, bei jedem Thema ist das Thema Security immer ein Thema. Also es ist kein explizites Thema, wo ich dann drüber nachdenke, wie mache ich denn jetzt Security? Sondern bei allem, was du tust, denkst du unter anderem und teilweise insbesondere an Security. Ja, also um deine Frage zu beantworten, 12, 14 Stunden am Tag ist das Thema Security ein Thema, ja, weil es immer ein Thema ist. Ja, dass du es nochmal separat herausstellen musst, wenn du jetzt zum Beispiel über Möglichkeiten einer Angriffserkennung nachdenkst oder so, ja, aber auch Angriffserkennung, wenn ich das Thema Observability oder Measurement in jeglicher Form for Observability, for FinOps, also Kostenkontrolle und so weiter, aber eben auch für eine Angriffserkennung. Ich denke das immer mit, ja, an der einen oder anderen Stelle wird das nochmal separat herausgehoben, aber es ist ein implizites Thema, dauerhaft, ja. Deswegen klare Antwort auf deine Frage, 12 bis 14 Stunden am Tag ist ein Thema.
An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo ja viele genau sich mit diesen Themen beschäftigen, Andreas, welchen Appell, welche Botschaften hast du, was ist dir wichtig, wenn du sprichst über dein Thema souveräne digitale Infrastrukturen?
Ich lebe sehr gerne in Deutschland, ich lebe sehr gerne in Europa. Ich glaube, die Werte, die wir hier vertreten, sind genau die richtigen, um die auch für unsere nächsten Generationen zu erhalten, das hört sich pathetisch an, ist aber überhaupt nicht pathetisch gemeint, sondern wirklich ganz konkret und handfest, müssen wir an dem Thema digitale Souveränität und zwar real drüber nachdenken und handfest, dass alle daran denken, dass alle diesen Aspekt vertreten und dafür einstehen. Natürlich insbesondere die Entscheider und dass wir nicht fragmentiert unterwegs sind, sondern wirklich aus einer nationalen Deutschland beziehungsweise aus einer europäischen Sicht alle Anstrengungen unternehmen, genau das aufzubauen und das aus einer Abhängigkeit und wie gesagt digitalen Kolonie, so empfinde ich uns jetzt, lösen, um europäischen Werte auch in den folgenden Generationen die Möglichkeit zu haben, die zu erhalten. Ja, das wäre mein Appell.
Raus aus der digitalen Kolonie.
Genau. Wir schaffen das aber nur gemeinsam. jetzt für das Thema Stromnetz, ja, aber auch darüber hinaus alle kritischen Workloads, Grundversorgung, du hast gesagt. Und so müssen wir denken und handeln, ja, und da würde ich mir wünschen, dass dieses Enablement, ja, von einem Regulator, von einer Regierung, auf welcher Ebene auch immer, und diese Einsicht kommt. Und das schaffe ich nur mit einem Enablement, nicht mit Regeln. Ja, ich muss von der Enablement-Seite her denken.
Lieber Andreas, vielen Dank. Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen ist, wir sind in Wiesbaden. Es ist kalt in Deutschland, es ist kalt in Wiesbaden. Wir sitzen, mir sind meine Füße schon fast eingefroren. Wir wollten nicht eine laute, bollernde Heizung im Tonstudio haben. Trotzdem hast du es mit mir in der Box ausgehalten. Vielen lieben Dank dafür. Vielen Dank für deine Ausforderung. Wir haben viel gelernt und wirklich eines der herausragendsten und wichtigsten Themen für Expanding Utilities, unserem Podcast für die Digitalisierung der Energiewende, besprochen. Vielen lieben Dank, dass du bei uns warst.
Danke dir, Simon, auch für die Möglichkeit, zu dem Thema was zu sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
Ich danke dir.